Jetzt sind wir eigentlich schon kurz vor der Predigt und ich sollte mir eine Frage überlegen, wie ich euch überzeuge, in die Predigt einzusteigen. Ne? Der Patrick hat gesagt, soll ich fragen, wie der Herbst ist, aber das Laub habe ich alles weggeräumt. Ne? Ich denke, eine gute Botschaft ist einfach, dreh dich zu deinem rechten Nachbarn und sage, schön, dass du da bist, du bist gerettet, Jesus liebt dich. Ne? Halleluja. Hedy, wir freuen uns auf dich.
Dankeschön, Markus. Guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich, heute Abend nochmal predigen zu dürfen, heute Morgen nochmal predigen zu dürfen. Geht schon gut los. Okay, jetzt starten wir mit meiner Predigt, mit einem kleinen Rückblick zur letzten Predigt. In meiner letzten Predigt haben wir gehört, dass unsere Identität nicht in dem liegt, was wir leisten und was wir tun oder was andere über uns sagen, sondern in Gottes Liebe. Gottes bedingungslose Liebe. Und im dritten Kapitel vom ersten Johannesbrief, übrigens, wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne rausholen und aufschlagen. Erster Johannesbrief 4 gehen wir heute durch. Da haben wir uns drei zentrale Wahrheiten von diesem Brief angeschaut. Die erste war auch als Frage gerichtet, bist du ein Kind Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Unsere Identität beginnt in Gottes Liebe, die uns zu seinen Kindern macht. Wir können dafür nichts leisten. Das ist Gottes Entscheidung, das ist Gottes Liebe, dass wir seine Kinder sein dürfen. Wenn du an ihn glaubst, darfst du das für dich in Anspruch nehmen. Zweitens, der zweite Punkt war, Kind Gottes, dann zeige es. Echte Nachfolge an Jesus Christus erkennt man daran, wie wir lieben und wie wir handeln. Man erkennt uns daran, ob wir Kinder Gottes sind oder nicht, indem wir Gottes Liebe weitergeben oder eben nicht. Und der dritte Punkt war, liebe dein Vater, liebe, wie dein Vater liebt. Jesus ist das Vorbild und der Maßstab und die Quelle dieser Liebe, von der wir hören. Und es ist ein hoher Maßstab, aber Gott will uns alle Kraft geben, auch durch seinen Heiligen Geist, damit wir so lieben können wie er. Echte Liebe leuchtet, sie zeigt sich, weil sie aus Gott kommt. Und genau daran wollen wir heute anknüpfen, 1. Johannesbrief Kapitel 4. Da geht Johannes einen Schritt weiter. Er beschreibt, woher diese Liebe kommt, wie man sie erkennt und was sie bewirkt. Und es geht um die Liebe, die nicht nur sichtbar, sondern auch spürbar echt ist. Eine Liebe, die Angst vertreibt, Wahrheit unterscheidet und Gottes Herz widerspiegelt. Lasst mich beten, bevor wir in die erste Stelle reingehen. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Herr, ich bete, dass du uns erfüllst, uns berührst, unsere Herzen und Augen und Ohren öffnest, damit wir sehen können und hören können, was du zu uns sprechen möchtest heute Morgen durch dein Wort. Bitte benutze mich und ich bete, dass du uns durch dein Wort veränderst, Herr. Amen. Mein Titel heute lautet Liebe, die jede Angst vertreibt. Liebe, die jede Angst vertreibt. Das ist dann später auch mein dritter Punkt. Aber jetzt lesen wir Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, ob er wirklich von Gott kommt. Denn überall sind falsche Propheten unterwegs. Mein erster Punkt ist einfach, prüfe, was von Gott kommt. Prüfe, was von Gott kommt. Wir sollen prüfen, wenn jemand daherkommt und sagt, hey, ich habe von Gott gehört, hey, ich habe ein prophetisches Wort für dich. Johannes ermutigt uns da, dass wir prüfen, denn nicht alles, was geistlich klingt, ist auch wirklich von Gott. Und das ist sehr wichtig. Johannes erinnert uns daran, dass es da draußen, vielleicht auch hier, ist keine Unterstellung oder so, aber trotzdem, es gibt falsche Stimmen. Und manchmal, ich will gar nicht jeden unterstellen, wenn mal was nicht von Gott kommt, dass das mit Absicht ist. Ich, jemand, ich versuche von Gott zu hören. Paulus hat uns in einem seiner Briefe dazu ermutigt, dass wir uns nach dem Prophetischen ausstrecken. Ich versuche von Gott zu hören und ich versuche auch Dinge von Gott, die ich höre, für andere weiterzugeben. Aber ich weiß, dass so wie ich Gott höre, das ist nicht perfekt. Und ich glaube, das hoffe ich, dass da immer viel Gutes mit dabei ist. Aber ich weiß, dass nicht jedes Wort, das ich so von Gott weitergebe, auch unbedingt von Gott ist. Und deswegen ermutige ich normalerweise auch, wenn ich Benny zum Beispiel ein Wort weitergebe und sage, hey, ich habe so irgendwie, brennt mir das auf dem Herzen. Ich glaube, dass das von Gott an dich sein könnte. Aber prüf das nochmal. Prüfe das. Wir sollten uns da einander ermutigen, dass wir solche geistliche Eindrücke, wenn Leute geistliche Eindrücke, Bilder, Gedanken oder so haben, wo man das Gefühl hat, das kommt von Gott, lasst uns da einander ermutigen, um das zu prüfen. Und ich glaube, wenn du jemand bist, der solche Eindrücke kriegt und auch weitergeben will, sei ein bisschen vorsichtig, wie du das formulierst. Ich würde niemals zu jemandem hingehen und sagen, hey, Gott hat mir das und das für dich gesagt. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wie wir das ausdrücken. Da ist vielleicht eine bessere Art, eben das genauso zu sagen, wie ich das vorhin gesagt habe. So, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, es liegt mir auf dem Herzen für dich, das will ich dir weitergeben, prüf das mal. Vor allem, wenn es um große, wichtige Dinge geht, glaube ich sowieso auch, Gott kann zu anderen darüber sprechen, um mich zu ermutigen, aber wenn das wirklich wichtig für mich ist, dann wird Gott mir das auch selber irgendwie aufzeigen. Also, wir sind hier ermutigt, zu prüfen, was von Gott kommt. Vers 2 und 3. Denn Geist Gottes erkennt ihr daran, dass er deutlich macht, Jesus Christus kam als wirklicher Mensch in unsere Welt. Jeder Geist, der sich nicht so zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Es ist der Geist des Gegenchristus. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen soll und er ist auch schon da. Also da gibt es, wir glauben an den Heiligen Geist, aber es gibt auch Gegenseiten zum Heiligen Geist. Und Johannes spricht hier vom Geist des Gegenchristus oder vom Antichristen. Das klingt immer so brutal. Es gibt auch was anderes als den Heiligen Geist und deswegen sollen wir prüfen. Und Johannes macht hier klar, also die erste Grundlage, um irgendwas zu prüfen, ist, wenn jemand nicht daran glaubt, dass Jesus wirklich Mensch wurde, dass Jesus durch die Jungfrau Maria geboren wurde und in unsere Welt kam, nicht nur irgendwie Geistes, sondern auch Mensch, dann wissen wir schon mal, okay, was da an geistlichen Eindrücken kommt, das ist auf jeden Fall nicht von Gott. Das ist so ein Prinzip, das Johannes hier uns mitgibt. Vers 4. Ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diese Falschpropheten besiegt, weil der in euch lebt, mächtiger ist als der in der Welt. Ich finde diesen Vers sehr wichtig, denn Johannes ruft uns dazu auf, dass wir wachsam sind, aber nicht aus einer Angst heraus. Also nicht aus so einem mega Misstrauen und oh, ich kann niemandem trauen. So. Also es gibt zwei Arten von Prüfen und Reflektieren, glaube ich. Die eine ist aus so einer Verschlossenheit heraus und vielleicht auch aus einer Angst heraus. Und die andere ist so, hey, ich weiß dich zu schätzen, aber trotzdem, mir ist die Wahrheit wichtig, deswegen prüfe ich das nochmal. Und er sagt hier, hey, wir müssen keine Angst haben, denn der in dir lebt, ist mächtiger als der in der Welt. Halleluja. Verse 5 und 6. Jene kommen aus der gottfernen Welt und was sie sagen, haben sie von dort. Und deshalb hört die Welt auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht zu Gott gehört, hört nicht auf uns. So können wir den Geist der Wahrheit vom Geist der Verführung unterscheiden. Und ich habe hier eine Folie mitgebracht. Hier ist wieder einer von den vielen Kontrasten, die Johannes uns aufzeigt. Genau, das mit dem Geist der Wahrheit. Wir müssen hier wirklich die Geister unterscheiden. Denn es gibt den Heiligen Geist und er wird auch Geist der Wahrheit genannt. Er zeigt uns auf, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit in unserem Leben. Aber der andere Geist, der Geist der Welt, oder wie er auch sagt, der Geist der Verführung ist dazu da, dass er uns von der Wahrheit wegbringt. Und in anderen Übersetzungen wird er auch der Geist der Lüge und des Irrtums genannt. Es ist einfach wichtig, dass wir uns das bewusst sind, dass es da Unterschiede gibt. Also prüfe, was von Gott kommt und was nicht. Verse 7 und 8. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Johannes geht jetzt von dem Thema über das geistliche Prüfen und so in ein anderes Thema hinein. Und das ist wieder mal das Thema Liebe, was wir in jeder meiner Predigten hören, denn das ist im ganzen ersten Johannesbrief. Und mein zweiter Punkt heute ist, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Unsere Motivation, einander zu lieben, kommt von Gott selbst. Denn Gott, er ist nicht nur die Quelle der Liebe, er ist die Liebe selbst. Er ist die Quelle. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe. Das lesen wir in Vers 9 und 10. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einen und einzigartigen Sohn, Jesus Christus, in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Das ist das Zeichen seiner Liebe. Das Zeichen Gottes Liebe ist Jesus Christus selbst. Und wenn er uns seine Liebe auf so eine teure Art und Weise, durch den Tod seines Sohnes, der keine Schuld hatte, wenn er uns seine Liebe auf so eine teure Art und Weise schenkt, wieso würden wir dann immer noch versuchen, uns seine Liebe zu erarbeiten? Das macht eigentlich nicht viel Sinn, wenn man so darüber nachdenkt. Das müssen wir nicht tun. Hier steht, Gott hat uns geliebt, das ist der Grund. Nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben und erstmal Leistung erbringen müssen. Nein, Gott hat als erstes sich entschieden, uns zu lieben, dich zu lieben. Du musst nicht probieren, seine Liebe zu verdienen. Und ich sage dir eins, das kannst du auch gar nicht, denn sie ist schon für dich da. Und wenn du jemals dachtest, hey, ich muss erst besser werden, bevor mich Gott liebt, dann hast du das Kreuz noch nicht verstanden. Dann hast du das Evangelium noch nicht verstanden. Das ist nicht die gute Nachricht, die wir empfangen haben. Jesus hat dich geliebt, bevor du überhaupt nach ihm gesucht hast. Und stell dir das einfach mal vor, jemand liebt dich von deiner schlimmsten Version und nicht von deiner besten. An deinem schlimmsten Tag, wo du alles falsch machst, wo du dich wie ein Häufchen Elend vielleicht fühlst, wo du denkst, boah, jetzt will ich gar nicht, dass mich irgendjemand anderes sieht oder sieht, wie es gerade in meinem Herzen ausgeht, was gerade in mir vorgeht. Genau da, im Tiefpunkt deines Lebens, liebt Gott dich genauso wie an allen anderen Tagen. Seine Liebe ist bedingungslos. Amen. Verse 11 und 12. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen wir auch einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen, denn Gott ist Geist. Das lesen wir an anderen Stellen. Gott, ihn selbst hat nie jemand gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Niemand kann Gott sehen. Aber wenn wir als Christen einander lieben und wenn wir wirklich Nächstenliebe leben, dann bringen wir Gottes Liebe in uns zum Ausdruck. Dann bringen wir Gottes Liebe durch unsere Gemeinschaft zum Ausdruck. Und so können wir Gott sichtbar machen in der Welt, das ist, was Johannes hier sagt. Gott kann niemand sehen, aber in unserer Gemeinschaft, wenn wir in seiner Liebe leben, wird man Gott erkennen. Vers 13. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir daran, dass er uns Anteil an seinem Heiligen Geist gegeben hat. Also der Heilige Geist ist das Zeichen, dass Gott in uns lebt. Und Vers 14. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Johannes, der diesen Brief schreibt, war selber Augenzeuge von dem, was Jesus getan hat. Und er erinnert sie auch nochmal dran, hey, das sind nicht nur irgendwie gute Lehren, die ich selber gehört habe. Ich habe es mit eigenen Augen miterlebt. Ich bin mit Jesus gelaufen. Ich habe gesehen, wie er Liebe ist und wie er geliebt hat. Ich habe gesehen, wie er aus dieser Liebe ans Kreuz gegangen ist, in den Tod für alle Menschen. Ich war selber Augenzeuge davon. Und dann, jetzt kommt eine interessante Stelle, Verse 15 bis 17. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir wie Jesus mit dem Vater verbunden. Jetzt spricht Johannes hier plötzlich über den Tag des Gerichts. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist oder ob du davon schon mal gehört hast, aber die Bibel spricht in verschiedenen Stellen davon, dass eines Tages wird ein Tag kommen, wo Gott die ganze Erde richten wird. Alles Böse, was wir sehen, wo wir denken, hey, hat das denn gar keine Konsequenzen? Doch irgendwann, wir wissen nicht, wann dieser Tag sein wird, aber es wird ein Tag kommen, da wird Gott sagen, so, jetzt ist der Tag und jetzt wird es Gericht geben. Jetzt muss sich die ganze Welt davor rechtfertigen, wie sie gelebt hat, was sie getan haben. Da wird alles Böse auch nochmal ins Licht kommen. Und wir leben auch in dieser Welt und jeder von uns hat auch Sachen getan, für die wir bestraft werden könnten. Niemand von uns ist perfekt. Und jetzt kommt aber das große Aber, denn Jesus wird unser Anwalt sein. Das Gericht wird kommen, aber Jesus wird unser Anwalt sein. Und wir lesen da im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, da haben wir schon mal drüber gelesen, ich bring's nochmal. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Und wir lesen auch im Römerbrief 8, 33. Wer wird es wagen, diese Auserwählten Gottes, die Kinder Gottes, anzuklagen? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus ist doch für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist auferweckt und sitzt an Gottes rechter Seite und tritt dort für uns ein. Ich fand es so schön, dass wir vorhin ein Lied gesungen haben, wo genau das dran kam. Jesus tritt für uns ein vor Gott. Johannes macht hier den Punkt, dass wir keine Angst haben müssen vor Strafe von Gott. Und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus so toll ist. Jesus, und das war auch, haben wir gerade auch nochmal gelesen, Jesus selber hat keine Schuld gehabt. Er ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der immer geliebt hat, der nichts falsch gemacht hat. Er ist eigentlich der Einzige, der nicht vor Gericht stehen müsste. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, hat er sich entschieden, auf diese Welt zu kommen und Gericht für uns am Kreuz zu ertragen. Deswegen musste Jesus sterben. Jesus ist für dieses Gericht, das wir alle eigentlich verdienen, gestorben am Kreuz. Hat alle Schuld der Welt auf sich genommen, damit wir gerecht sein dürfen vor Gott. Jesus sitzt an Gottes rechter Seite und ist unser Anwalt. Er tritt für uns ein. Das ist wirklich ein Grund zur Freude, denn das ist der Grund, warum wir in den Himmel kommen dürfen. Das ist der Grund, warum wir teilhaben dürfen an Gottes Reich. Mein dritter Punkt ist Liebe, die jede Angst vertreibt. Wir lesen in Vers 18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, das soll ein bisschen so symbolisieren, dass Schatten vor Licht fliehen muss. Wenn man das Licht irgendwo anmacht, dann verschwindet der Schatten. Und Gottes Liebe ist wie dieses Licht. Wir sind ja auch in der Predigtserie, mach sein Licht an. Mach sein Licht dann in deinem Herzen. Denn so wie Schatten vor dem Licht fliehen muss, muss auch Angst und Furcht, die wir in unseren Herzen haben, fliehen, wenn Gottes Liebe in unsere Herzen und in unsere Leben kommt. Und Angst ist real. Angst, also wir müssen das auch gar nicht kleinreden. Es ist keine Schande, wenn man Angst hat. Angst ist echt. Man spürt es. Man spürt es manchmal sogar körperlich, wenn man Angst hat vor etwas. Aber sie kann nur dort existieren, wo Gottes Liebe nicht hineinscheint, sagt Johannes hier. Angst muss vor seiner Liebe weichen. Und da ist wieder so ein kleiner Kontrast. Liebe und Furcht, Liebe und Angst stehen im Gegensatz zueinander. Und da ist ein kleines Beispiel. Ich kann meinen Vater nicht lieben, auch meinen weltlichen Vater kann ich nicht lieben, wenn ich Angst vor ihm habe. Und Jesus und auch Johannes, die reden darüber, hey, wenn du Jesus liebst, dann wirst du tun, was er sagt, dann wirst du seine Gebote folgen. Und wenn du eine Situation hast, wo du Angst vor jemanden hast, vielleicht ist es dein Vater, vielleicht ist es dein Vorgesetzter, was auch immer. Wenn du Angst vor ihm hast, dann machst du vielleicht, was die Person dir sagt. Aber was da im Herzen passiert, ist eine ganz andere Einstellung, oder? Also, wenn ich meinen Vater liebe, dann mache ich aus einer ganz anderen Motivation heraus, was er mir aufträgt oder was er mir sagt, was ich tun soll. Wenn ich Angst vor ihm habe, mache ich das vielleicht trotzdem, aber es ist eine ganz andere Situation. Und Gott ermutigt uns hier, hey, hier bin ich. Ich bin Liebe. Ich will dein Herz und dein Leben mit meiner Liebe erfüllen. Und deswegen wünsche ich mir, dass du mir folgst, dass du mir vertraust, dass du das tust, was ich dir sage. Und nicht nur, weil du Angst hast, dass ich dich eines Tages dafür bestrafen werde. Ich glaube, dass das auch ein viel attraktiveres Christsein ist, ehrlich gesagt. Ich habe schon Menschen getroffen, da sieht es ganz anders aus. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt 29, vor 12 Jahren habe ich selber zum Glauben gefunden. Und habe euch ja schon oft erzählt, wie chaotisch das in meinem Leben noch aussah. Und dann bin ich aber irgendwann in so eine Phase gekommen, wo ich gelernt habe, was in der Bibel steht. Und dann dachte ich, krass, okay, das sieht ja ganz anders aus wie das, was ich lebe. Und irgendwie bin ich da in so eine Art Gesetzlichkeit gekommen, falls dir der Begriff was sagt. Ich bin dann gesetzlich geworden und dann habe ich Angst gehabt, dass ich das Falsche mache. Dann habe ich Angst gehabt, dass ich damit sündigen könnte und damit. Und es ist ja schon gut, dass wir mal darüber nachdenken, was die Sünde in unserem Leben eigentlich ist. Aber die Motivation, die ich hatte, war wirklich aus einer Angst heraus, etwas falsch zu tun und nicht aus Liebe heraus. Und das war etwas, wo ich selber irgendwie wieder rauswachsen musste. Und je mehr ich Gott kennengelernt habe, je mehr ich über Gott gelernt habe und verstanden habe, dass er Liebe ist, desto mehr konnte ich auch diese gesetzliche Haltung vor ihm niederlegen. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, viel attraktiver ist für andere Christen, für Nicht-Christen, wenn wir sie für Gott erreichen wollen. Denn wer hat Lust auf ein Leben voller Angst? Wir haben schon genug Angst in unserem Leben. Wir müssen jetzt nicht noch mehr Angst machen durch unseren Glauben. Das ist nicht das, was wir kommunizieren sollten. Das ist nicht das, was die Bibel kommuniziert. Aber es war ein Prozess für mich. Und vielleicht ist es auch gerade ein Prozess, in dem du bist. Und da will ich dich ermutigen. Such Gott und denk weniger darüber nach, aus Angst heraus, was du alles falsch machst. Und denk vielmehr darüber nach, wie Gott ist, wer er ist. Gottes Liebe setzt uns frei von Angst und von Gesetzlichkeit. Und wenn wir vor Gott keine Angst haben müssen, vor Gott, dem Schöpfer des Universums, der uns den jetzt mit einem Fingerschnipsen quasi den Hahn zudrehen könnte. Ich glaube, dass Gott diese Macht hätte. Wenn wir vor ihm keine Angst haben müssen, warum sollten wir dann vor irgendetwas anderem auf der Welt Angst haben? Johannes hat es vorhin gesagt. Er, der in uns lebt, ist mächtiger als die Welt. Er ist mächtiger als die Welt. Jesus hat das Böse besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Warum sind wir dann manchmal immer noch als Christen so voller Furcht und haben so viel Angst? Das muss nicht sein. Gottes Liebe vertreibt jede Furcht. Und wenn ich mich morgen dann trotzdem davor fürchte, was alles schiefgehen könnte, auch wie gesagt, auch ich habe ab und zu Ängste und denke zu viel drüber nach, was alles sein könnte und so weiter, dann liegt es vielleicht daran, dass ich meinen Fokus nicht richtig auf Gott gesetzt habe. Und dann muss ich mich vielleicht nochmal neu fokussieren. Gottes vollkommene Liebe schenkt Hoffnung und Vertrauen und vertreibt jede Angst. Halleluja. Johannes endet dieses Kapitel mit einem praktischen Gedanken. Ist auch noch mal ein bisschen Wiederholung, aber ich finde es gut, dass er das macht. Verse 19 bis 21. Doch wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder verabscheut, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er der Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das wir von ihm haben, dass der, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Wenn wir Gott wirklich kennen, wenn wir erkennen, dass Gott Liebe ist und diese Liebe unser ganzes Leben prägen sollte, dann zeigt sich das nicht nur in unserer Theologie und in Theorie, sondern dann wird es sichtbar durch unser Leben. Es zeigt sich darin, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auch mit Menschen umgehen, wo es uns manchmal richtig schwer fällt, weil sie uns nerven, weil wir nicht mögen, was sie tun, vielleicht auch nicht mögen, was sie wählen oder was auch immer. Es zeigt sich wirklich darin, Gottes Liebe zeigt sich darin, wie wir miteinander umgehen. Wenn du Gott liebst, dann zeig es. Lass deine Liebe sichtbar werden. Durch Geduld, durch Mitgefühl, durch Großzügigkeit, durch Vergebung. Das ist das Ziel von Gottes Liebe in uns. Wenn sie zum Ziel kommt, dann ist es so, dass die Welt durch uns und durch unsere Leben ein Stück mehr von Gott, diesem unsichtbaren Gott, sieht. Ich bin jetzt am Ende meiner Predigt und ich will wieder einen Moment nehmen, wo wir einfach unsere Augen schließen, wo wir kurz in uns gehen, wo wir reflektieren über das, was wir gehört haben. Und ich werde da ein paar Fragen stellen. Und wenn auch nur eine von diesen Fragen irgendwie zu dir spricht und du merkst, hey, es macht gerade irgendwas in mir, vielleicht stößt es auch irgendwo an, dann geh damit vor Gott. Reflektier das mal. Prüfe, was von Gott kommt. Wo lasse ich Stimmen, Gedanken oder Einflüsse zu, die mich von der Wahrheit über Jesus wegführen? Gott ist Liebe. Glaube ich wirklich, dass Gottes Liebe unabhängig von meiner Leistung ist? Und wie verändert seine Liebe, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe? Gottes Liebe vertreibt jede Angst. Welche Ängste halten mich noch zurück, Gott ganz zu vertrauen? Und wie kann seine Liebe mir helfen, mutig im Glauben zu leben, furchtlos im Glauben zu leben? Und der letzte Satz, den ich heute noch sprechen möchte, bevor ich bete: Lass die Liebe, die dich gerettet hat, zur Liebe werden, die die Welt verändert. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für den Johannesbrief, dass du uns da auf so eine schöne Art und Weise herausforderst. Aber ja, es ist herausfordernd. Und da lade ich dich einfach ein, Heiliger Geist, komm und fülle uns. Geist der Wahrheit, zeig uns die Wahrheit, zeig uns auch, wo wir noch nicht an die Wahrheit glauben, wo wir noch im Irrtum leben. Und zeig uns auch auf, wo wir noch Lügen glauben, dass wir uns irgendwie Gottes Liebe verdienen müssen. Wo wir noch nicht glauben, dass Gottes Liebe für uns bedingungslos ist. Gott, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist. So ein liebevoller Vater, vor dem wir keine Angst haben müssen. Auch keine Angst vor Bestrafung. Sondern dass du gnädig bist mit uns. Und dass du uns durch deinen Sohn Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist, für all den Mist, den wir machen, danke, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, damit wir in Beziehung mit dir leben können, damit wir errettet sein dürfen und in den Himmel kommen dürfen. Ich bete, dass du uns immer mehr aufzeigst, wie dein Königreich aussieht. Und ich bete auch für jeden, der vielleicht auch Panikattacken hat, jeder, der wirklich mit Ängsten zu kämpfen hat, jeden Tag neu und wo diese Ängste das ganze Leben irgendwie beeinflussen. Jesus, ich bete, dass du genau jetzt kommst. Du kennst die Personen und ich glaube, die Personen wissen das auch selber. Komm jetzt, Heiliger Geist, komm mit deiner Liebe, erfülle sie und ich bete in Jesu Namen, dass alle Panikattacken, alle Angstzustände aufhören müssen. Dass da, wo vielleicht wieder Gedanken hochkommen, Ängste, Sorgen, dass du uns daran erinnerst, Heiliger Geist, dass es nicht nötig ist. Auch wenn es nicht einfach ist im Leben, ist es nicht nötig. Wir dürfen auf dich vertrauen, Jesus. Ich bete, dass deine Angst jede Furcht vertreibt von jedem von uns hier in diesem Raum. Schenk uns deine Freiheit, Jesus. Und danke für deine Freiheit. Wir lieben dich, Herr. Amen.